Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler-Podcasts. Heute steht eine Interviewfolge an und wir haben den lieben Tim Barth zu Gast. Tim ist ehemaliger Soldat und auch ehemaliger Immobilienmakler, da gehen wir aber noch näher drauf ein. Und heute hat er aber eine neue Dienstleistung ins Leben gerufen mit seiner Company, der Virtual Immo aus Heidelberg. Generiert der liebe Tim Visualisierungen und auch eine ganz spezielle Form von, ja, ich nenne es mal Videovisualisierung für Bauträger, Projektentwickler und Immobilienmakler. Wir gehen sehr stark darauf ein, was es für psychologische Effekte hat bei den Kunden, warum es auf jeden Fall ein Mehrwert ist und heutzutage auf jeden Fall auch ein Muss ist für Projektentwickler und Bauträger und noch immer mehr für uns Makler zu einem Standardprozess wird, Visualisierungen zu nutzen. Und wir gehen auch auf die technischen Aspekte ein. Das heißt, wie entsteht so eine Visualisierung überhaupt? Wie entsteht eine Videovisualisierung? Und was plant der liebe Tim noch alles? Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Und ganz zum Ende des Podcasts hat der Tim auch für euch noch was vorbereitet, exklusiv für die Makler-Podcast-Community. Lieber Tim, herzlich willkommen im Makler-Podcast. Ich freue mich, dass wir heute jetzt die Zeit gefunden haben und dass du dir auch die Zeit nimmst. Uns trennen ja nicht ganz so viele Kilometer. Du kommst ja aus der Ecke Heidelberg und ich ja so ein bisschen Südpfalz, Südwestpfalz auf persönlicher Ebene. Und wir haben schon wirklich sehr lange auf LinkedIn sind wir schon vernetzt und uns, glaube ich, auch ein, zwei Mal so ein bisschen ausgetauscht. Und dann kam vor 2-3 Wochen ein Kontakt, ein gemeinsamer von uns, und hat uns nochmal auf anderer Ebene connected. Und dann habe ich gesagt, du, pass auf, lass uns doch einfach mal einen Podcast machen. Du stehst schon lange bei mir auf der Liste als Gast. Und heute erfahren wir mal so ein bisschen was du machst, weil du hast eine sehr coole Kombination aus Praxiserfahrung als Immobilienmakler. Da gehen wir ein bisschen drauf ein. Und machst aber heute hauptsächlich mit deiner Company, der Virtual Immo, 3D-Visualisierung. Hol uns doch mal ab, wie bist du laut LinkedIn-Lebenslauf vom Soldaten zum heutigen Immobilienunternehmer gekommen?
Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Um ohne Umschweife einzusteigen, ich lasse jetzt mal diesen Jugendpart einfach mal raus. Ich bin auf einem Dorf in NRW aufgewachsen. Dann hatte ich in der Jugend so ein bisschen so ein Misfit-Thema, wo das nicht ganz so funktioniert hat zwischen mir und meinen Mitschülern. Aber ich glaube, das haben auch viele, die später dann mal Unternehmer werden. Zumindest habe ich immer so den Eindruck. Und nach dem Abi bin ich, wie du es gerade schon angesprochen hast, bin ich zur Bundeswehr gegangen, war Offizier dort, war erst Gebirgsjäger ursprünglich, Skifahren und Klettern, und bin dann zur operativen Kommunikation, heißt der Bereich, gewechselt. Also es ist psychologische Kriegsführung. Platt gesagt Marketing und Verkauf auf militärisch. Mhm. Und während des Studiums, ich habe Politikwissenschaften studiert, habe ich glaube, ich war so 22, 23 ungefähr zu dem Zeitpunkt, habe ich 2 Wohnungen gekauft. Das Ganze damals über einen Kapitalanlagevertrieb. Das waren so semi-gute Deals jetzt, wo ich mehr über Immobilien weiß, um es vorsichtig zu formulieren. Aber darüber bin ich halt zu dem Immobilienthema gekommen grundsätzlich. Fand das super spannend und darüber bin ich auch zum Thema Unternehmertum gekommen. Und Persönlichkeitsentwicklung, also ich habe immer das Gefühl, das ist schon eine sehr ähnliche Journey, die man am Anfang so hinlegt, wenn man sich anfängt, mit diesen Themen zu beschäftigen. Und dann habe ich nebenberuflich, also neben der Bundeswehr, 2 Jahre lang eben auch Kapitalanlagevertrieb mit diesem Vertrieb in Kooperation sozusagen gemacht, bei dem ich selber auch gekauft hatte. Daraus ist damals auch die Firma oder die Marke, Firma ist immer so ein bisschen übertrieben, wenn es um ein Einzelunternehmen geht, aber die Marke Tim Barth Invest, die du auch bei LinkedIn gesehen hast, geworden. Und dann war ab einem gewissen Zeitpunkt für mich klar, dass ich in die Immobilienbranche gehen will, sobald meine Zeit bei der Bundeswehr rum ist. Und das hat sich so ein bisschen überschnitten mit der neuen Regierung, als die Ampelregierung gerade ins Amt kam und so die nachhaltige Revolution ins Haus stand. Und ich mich grundsätzlich auch für das Thema Nachhaltigkeit und so sehr begeistern kann. Und dann habe ich einfach eine Lösung gefunden, weil Kapitalanlagevertrieb zu dem Zeitpunkt hat mir keinen Spaß gemacht. Das war natürlich auch gerade die Umschwungphase im Markt, wo es halt auch schwieriger wurde, wo auf spitz auf Knopf gerechnete Kapitalanlageobjekte halt auch einfach nicht mehr gut gingen. Wo ich aber auch immer mehr gemerkt habe, so ich schaffe es irgendwie nicht, Objekte zu finden für die Kunden, die ich hätte, für die Käufer, die ich den guten Gewissens verkaufen kann. Weil ich habe, manchmal verfluche ich meine Eltern dafür, aber ich habe eine gute Kinderstube insofern genossen, als dass ich sehr, sehr wertgetrieben irgendwie agiere. Und so dieses Leute über den Tisch ziehen oder sowas kann ich überhaupt nicht gut. Und das war einfach schwierig an einem gewissen Zeitpunkt in der Branche. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich lasse das sein und suche mir was Neues. Und auf dieser nachhaltigen Welle, die dann zu der Zeitpunkt uns alle zumindest mal für so ein Jahr oder anderthalb Jahre irgendwie ereilt hat, inzwischen ist das Thema ja gefühlt schon wieder tot, habe ich dann halt geschaut, was kann ich machen. Ich habe dann nochmal bei einem Bauträger selber gearbeitet. Ich habe in einem Architekturbüro nochmal gearbeitet, die sich sehr viel mit Nachhaltigkeit beschäftigt haben. Ich habe in einem Ingenieurbüro nochmal gearbeitet für TGA, also für Gebäudetechnik, und war dann an einem Punkt, wo ich ein Startup aufbauen wollte, auch über einen Inkubator, wo es um serielles Sanieren geht. Das ist, ich sag mal so, Sanierungsbauteile, ganze Wände im Prinzip einfach außen angesetzt an so Standardgebäude. Das war vielleicht ein bisschen hochgegriffen, da ist auch nichts draus geworden später. Und darauf folgte eine Idee, dass ich im Prinzip eine Sanierungsvorbereitung anbieten möchte für so große Gebäude, für Kliniken, für Laborgebäude und so weiter. Und da zu sagen, wir erstellen einmal einen 3D-Zwilling von dem Gebäude und setzen da gleich eine Energieberatung obendrauf, eine ausführliche. Und das kann man dann dem Architekten übergeben, der die Sanierung tatsächlich durchführt. Weil der Sanierungsstau in Deutschland ist ja Wahnsinn. Und da muss eigentlich überall was gemacht werden. Und dementsprechend habe ich da einen Markt gesehen. Und da bin ich zum ersten Mal mit diesem 3D-Thema eigentlich so wirklich in Kontakt gekommen und mit BIM und was nicht alles für Möglichkeiten es theoretisch seit 15 Jahren schon gibt, unabhängig davon, ob es auch angewendet wird oder nicht. Das war dann irgendwann so mein Reality-Check, dass mit 3D-Daten nur ganz wenige in der Baubranche wirklich schon was anfangen können, also mit echten 3D-Daten. Und da bin ich aber an dem 3D-Thema hängen geblieben und fand das furchtbar faszinierend, und es ist mir jetzt neulich erst aufgefallen, oder ich habe es jetzt neulich erst begriffen, weil sich da so ein bisschen die Punkte treffen. Und zwar einmal diese, ich nenne es mal angewandte Psychologie, die ich aus der Bundeswehrzeit noch habe. Ja, wo es viel auch um Gesprächsführung ging, wo es viel darum ging, wie kann ich mein Gegenüber beeinflussen, wo es im Marketing und im Verkauf ja auch viel drum geht. Dann die Liebe für Immobilien, die ich entwickelt hatte. Und aus der Jugendzeit so die Liebe fürs Gaming, also dieser ganze 3D-Bereich, das läuft ja auch ganz viel über Software, die auch für Videospiele verwendet wird. Und das hat mich gecatcht, und daraus ist dann Virtual Immo entstanden.
Okay, bevor wir jetzt gleich auf Virtual Immo eingehen, vielleicht nochmal zurück zu dem Thema Kapitalanlage Immobilien. Du hast es damals wahrscheinlich ja gemacht oder hast die zwei Objekte gekauft als Soldat damals noch, weil du wahrscheinlich Geld anlegen wolltest. Ne? Es klang erstmal nach einer spannenden Investitionsmöglichkeit, wie wahrscheinlich bei vielen. Darf ich fragen, du hast damals die Objekte selbst dir auch angeschaut vor Ort, oder war das so, wie man es immer wieder häufiger hört, dass das quasi so am Bürotisch so gekauft wurde, überspitzt gesagt? Wie war das bei dir damals?
Also als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, habe ich hier Thomas Knedel hoch und runter gelesen und die ganzen einschlägigen Bücher zu dem Zeitpunkt. Und wie heißt da? Alex Fischer und so, Reicher als die Geissens. Alles dieses Basic-Immobilienwissen. Ja. Ich habe sie mir angeschaut, allerdings immer erst am selben Tag, wie der Notartermin auch war. Es war dann so ein All-in-One-Paket sozusagen. Ja. Also es gab nicht mehr wirklich ein Zurück. Es war, sah aber auch alles grundsätzlich gut aus zu dem Zeitpunkt. Das hat sich dann erst später rausgestellt. Zum Beispiel bei dem einen Objekt, das hat halt einfach einen sehr großen Sanierungsstau. Das ist ein, ich glaube, um die 50 Parteien hat das Gebäude. Und es gibt halt jetzt mehrere tausend Euro Sonderumlagen über die nächsten 20 Jahre im Jahr. Und das ist halt ärgerlich. Ja, das macht es vielleicht, wenn ich ein bisschen Glück habe und der Markt sich entwickelt, immer noch nicht zu einem Minusgeschäft. Aber das ist einfach nicht das, wo es ursprünglich darum ging, zu sagen, hey, das ist alles super, Full Service. Das war ein bisschen schade jetzt im Nachhinein.
Ja. Warum ich frage, weil wir hatten es ja im Vorgespräch schon kurz, also ich steige da nie so ganz durch bei diesen Kapitalanlagemaklern. Also das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben von mir dargestellt. Natürlich, klar, in den Medien überwiegen dann immer so diese negativen Beispiele, ne? Ich will jetzt keine Namen nennen, aber da gibt's ja mittlerweile immer häufiger, wo man dann auch mitbekommt, okay, die Kunden haben irgendwie reihweg Objekte gekauft, ohne die jemals gesehen zu haben, irgendwo im, überspitzt gesagt, Hinterland von Deutschland, wo alles schöner dargestellt wurde, als es ist. Ich kenne aber natürlich selbst auch Kollegen, die Kapitalanlageimmobilien vertreiben und die das natürlich auf seriöse Art und Weise machen, ne, wo wirklich ein bewährtes Konzept dahinter steht. Und wo eben nicht irgendwie ein 10-Parteien-Haus ist und eine Wohnung wird schön gemacht und 9 Stück sind quasi komplett heruntergekommen. Aber auch solche Beispiele gibt es und das finde ich immer erstaunlich, weil, und das hatten wir im Vorgespräch schon, es ist ja schon ein, es wirkt zumindest so, ein ganz krasser Unterschied zu dem klassischen Makler, der jetzt die normale Eigentumswohnung oder ein Neubauprojekt oder sowas veräußert an den Endnutzer, wo wir wirklich einen Termin vor Ort machen, alles durchgehen, alles besprechen, die Leute wissen wirklich, was kaufen sie. Das wirkt mir doch teilweise schon extrem unterschiedlich. Und ich stelle mir oft die Frage, okay, ich meine, ich habe einmal im Leben eine Wohnung verkauft, wo es über einen Videocall ging, weil die Leute 9 Stunden entfernt gewohnt haben und dringend was gebraucht haben. Da haben wir gesagt, okay, wir machen einen Videocall, sind alles durchgegangen. Also ich stelle es mir immer sehr, sehr schwierig vor, Leuten was zu verkaufen, die gerade bei einer Immobilie nicht vor Ort sind. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich kaufe ein Auto, ich bin so jemand, ich will das immer noch mal live sehen. Ne? Da bringt mir irgendwie die Skizze, bringt mir nichts. Ja? Mhm. Also es ist ja schon ein krasser Unterschied. Wie hast du deine Zeit als Makler dann erlebt? Auch der Kundenkontakt, weil das, was du ja heute machst, ist ja wahrscheinlich überwiegend B2B-Business, also dass es wirklich dann Business-Kunden sind, die bei dir eine Dienstleistung kaufen. Und vielleicht kannst du da noch mal kurz dann drauf eingehen, wie hast du diese Zeit als Makler auch wahrgenommen?
Also ich glaube, ich versuche es mal so verständlich wie möglich zu erklären, wie ich es wahrgenommen habe. Mhm. Ich glaube, ein Kapitalanlagemakler, wie ich es war, liegt viel näher an einem, ich sag mal, Finanzberater als an einem eigentlichen Makler. Und die Immobilie als Kapitalanlage ist ein Produkt und nicht die einzelne Immobilie. Und so liefen auch die Verkäufe ab. Also ich habe den Kunden die Idee vorgestellt, warum macht es mehr Sinn, dir eine Immobilie zu kaufen, anstatt eine Riester-Rente oder anstatt einen Aktiensparplan oder so. Und da gibt es ja durchaus seine Vorteile. Fremdkapitalhebel, Inflationsausgleich und so weiter. Steuerfreie Veräußerung. Also da gibt es ja viele Sachen, die man da vorstellen kann. Und dann wird das spezifische Objekt mehr zur Erfüllungsgehilfe ist der falsche Begriff, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja. Das rückt in den Hintergrund, weil das Konzept an sich die Idee ist. Und dann gibt es so ein paar, natürlich, also die meisten wollen es anschauen, das ist auch okay. Ich war auch mit allen Besichtigen damals, weil ich das auch als nötig empfand. Aber ich selber habe es gar nicht als so wichtig empfunden, sich das jetzt da nochmal alles anzuschauen. Ja, wir haben das auch also von den Bauträgern ja auch oder von den Eigentümern ja auch als fertiges Objekt bekommen. Da ist alles gut, da ist alles tutti. Wir haben Berechnungen dazu bekommen. Wie rechnet sich das Ganze? Wie ist es dann mit Mietentwicklung? Wie ist es mit Zinsentwicklung und so weiter? Ich habe davon konservativ gerechnet immer noch mal gefühlt die Hälfte abgezogen und habe dem Kunden ehrlich gesagt, ey, das ist mit Sicherheit ein bisschen schön gerechnet. Und wenn es nur die Hälfte ist, lohnt sich das trotzdem. Und dadurch entsteht, glaube ich, auch beim Kunden gar nicht so sehr das Gefühl, er kauft jetzt gerade eine Immobilie, sondern vielmehr das Gefühl, er kauft ein Finanzanlageprodukt.
Verstehe.
Wie ein Versicherungsvertrag am Ende.
Ja. Ja.
Und die Käufer, egal wie viel man denen auch beibringen möchte als Makler, und ich tendiere immer dazu, viel zu erklären und viel zu viel beizubringen, das interessiert die auch in der Regel gar nicht so sehr, weil die wollen ein Finanzanlageprodukt und das soll Geld machen. Mhm. Und die wissen auch nachher, selbst wenn sie es dann haben oder so, gar nicht so sehr Bescheid. Ich habe immer noch 1-2 Kunden, mit denen ich regelmäßig spreche aus der Zeit, obwohl das jetzt 3 Jahre her ist, und denen ich immer noch mal kurz Tipps dazu gebe oder die Fragen oder sowas dazu haben, weil die haben keine Immobilie gekauft, die haben einen Finanzanlagevertrag gekauft.
Verstehe. Okay. Habe ich jetzt soweit ein bisschen verstanden? Weil es hat mich schon immer so ein bisschen interessiert, okay, wie läuft es? Aber okay, die Herangehensweise, dass es eher ein Finanzprodukt ist, ergibt natürlich dann eine andere Situation in den allermeisten Fällen. Okay, jetzt hast du dann Virtual Immo gegründet, bist zu dem Thema 3D-Visualisierung gekommen und es ist ja schon ein krasser Switch von, ich sage jetzt mal, Makler, in Anführungszeichen Finanzberater, quasi Büro und mit Kunden viel zu tun und sowas. Jetzt ja dann schon hin zum Thema, auch sehr wahrscheinlich technikbasiert und softwarebasiert. Wir hatten im Vorfeld darüber gesprochen, dass es sicherlich spannend wäre für die allermeisten, dass wir auch mal so ein bisschen diesen Part mit reinnehmen heute. Also wie funktioniert das dann wirklich im Detail? Hol uns mal ab, dieses Thema, du hast auf deiner Homepage auch draufstehen, schneller, früher, einfacher. So sind die drei Schlagworte. Was kann ich erwarten von einer 3D-Visualisierung, wenn die von dir kommt?
Also die, was ganz spannend ist, und ich habe Virtual Immo ist jetzt knapp 2 Jahre alt, also Virtual Immo ist auch ein Kind des neuen Marktes so, und es gab es vorher noch nicht irgendwie mit, wo alles rosig war, wo man einfach nur inserieren musste und es war verkauft, blöd gesagt, sondern ich habe das auf der These gegründet, dass jetzt, wo es nicht mehr so einfach ist zu verkaufen, man im Marketing natürlich mal ein bisschen was anderes tun muss, ein bisschen was Neues tun muss, und ich glaube, das merken auch viele, egal ob das jetzt Makler sind oder Bauträger. Es wird zwar doch noch verkauft, aber es kann sich halt unter Umständen, auch wenn der Preis einigermaßen passt, ziehen. 2 Jahre, 3 Jahre, bis so ein Bauträgerprojekt mit 20 Einheiten mal verkauft ist. Das ist natürlich für die Liquidität eine Katastrophe. Und auf dieser These habe ich Virtual Immo gegründet und habe gesagt, okay, was kann man denn in diesem 3D-Bereich eigentlich machen, um wirklich den Verkauf zu fördern. Und es kann durchaus sein, dass ich anderen Visualisierern gerade ein bisschen damit auf den Schlips trete, aber meiner Meinung nach sind ein paar schöne Fotos ganz nett und es ist wichtig, um ein Titelbild auf dem Exposé zu haben, aber so richtig Emotionen entfachen und so richtig Raumverständnis für die Wohnungen oder für die Häuser geben, tut das aus meiner Sicht nicht. Und da war meine Idee, und da kommt dieses Gaming-Thema auch so ein bisschen rein, was kann ich denn machen, um den Kaufinteressenten psychologisch so gut wie möglich abzuholen. Und es gibt, ich sag mal, es gibt immer diese Hard Facts bei einem Objekt. Es gibt immer Lage, Ausstattung, also wie groß ist es, wie viele Räume habe ich, passt das zu dem, was wir brauchen, als junge Familie zum Beispiel, und das Thema Preis. So, die drei Dinge müssen grob passen. Und dann ist dahinter immer die zweite Ebene und da wird dann das Marketing wichtig, da wird wichtig, was für Texte schreibe ich im Inserat, was für Bilder habe ich zum Beispiel. Das Thema Emotionen, Vorstellungskraft auch oft und das Vertrauen zum Verkäufer oder zum Bauträger zum Beispiel. Und wo wir eigentlich ansetzen, ist die zweite Ebene, weil wir eben nicht nur Fotos machen. Fotos sind schon fast so ein Nebenprodukt von dem, was wir erstellen, sondern wir fokussieren uns darauf, Videos zu machen, also ein kompletter Videorundflug sozusagen, wie ein Video-Exposé nenne ich es meistens, wo die wichtigsten Infos auch nochmal drinstehen. Und das Thema interaktive Rundgänge, also 360 Grad oder, das kommt jetzt neu, diese oder nächste Woche, je nachdem, wie schnell wir es fertig kriegen, tatsächlich voll interaktiv. Also, dass du es nutzen kannst wie ein Computerspiel. Du läufst frei rum, du kannst Türen öffnen, schließen, du kannst dir deinen Bodenbelag aussuchen, du kannst deine Küche auswählen, du kannst dir ein anderes Bett ins Schlafzimmer stellen. Also, dass es so einen richtigen Gaming-Aspekt bekommt, dass die Leute sich wirklich damit beschäftigen können. Und das sind meiner Meinung nach die Sachen, die im Visualisierungsbereich wirklich Sinn machen. Wenn ich ein Video habe, was sowieso das bevorzugte Medium der Leute ist, und also es hat ja auch seinen Grund. Also es ist ja visuell und auditiv sind ja eigentlich die wesentlichen psychologischen Kanäle, über die Informationen gehen. Und das ist ja auch immer dieselbe Frage, als wenn man sagt, okay, warum lesen Menschen wenig Bücher, aber jeder schaut Netflix, schaut YouTube, schaut Reels auf Instagram oder so. Und es liegt schlichtweg daran, dass unser Gehirn visuelle Informationen einfach 80 Mal besser verarbeiten kann und es schneller versteht. Und Bilder sind das eine, aber unser Leben findet ja auch als Video statt. Also mit Ton und mit Bewegung. Dementsprechend mögen wir das auch. Und da ist Video einfach ein unfassbar gutes Format, um die Leute da abzuholen, wo sie sind, auch wenn das immer ein blöder Spruch ist. Aber ich kann ein Video von 1:30 ganz schnell mal mit Schatzi teilen oder mit meinen Eltern teilen und denen das zuschicken, die vielleicht das Eigenkapital stellen. Oder mit einem Freund teilen, auf dessen Meinung ich Wert lege. Dann kann ich das kurz mal anschauen. anstatt ein 27-seitiges Exposé, wo 7 Seiten Lage sind und dann steht noch was über den Ort an sich und dann steht was darüber, wie toll das Objekt gebaut wird und so. Das sind alles schöne Informationen und es gibt auch einen einstelligen Prozentsatz an Kaufinteressenten, die das interessiert. Aber wichtiger ist es doch, dass sie möglichst schnell Interesse bekommen, sich tiefer mit dem Objekt zu beschäftigen. Und das ist die Idee, die wir dahinter haben und die wir umsetzen wollen. Und was du gerade noch angesprochen hast, wie das technisch funktioniert, es ist Handarbeit. Also ich kriege ganz oft das Thema, ja, und ich schiebe das dann ja auch nur in irgendeine KI und die macht es dann. ImmoScout hat ja jetzt auch diese Beta-Funktion, dass du den Raumstil verändern kannst. Das ist, finde ich, eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil ja, es verändert sich was und es sieht auch meistens irgendwie besser aus. Aber so richtig stimmig fühlt es sich eigentlich selten an. Und ähnlich ist es da auch. Natürlich kann ich jetzt ein paar Fotos einfach in eine KI schieben und sagen, mach's mir schön. Oder ich schicke ein paar Fotos jemandem bei Fiverr. Das hatten wir im Vorgespräch auch ganz kurz. Und sag, hier, mach mir da mal einen, möblier mir das mal. Oder Digital Staging, sanier mir das mal digital und so. Das ist alles schön und gut und das kann ich mit möglichst kleinem Budget ja auch alles tun. Da kommt halt, A, funktioniert es nur auf Fotobasis. Und B, kommt da halt auch oft kein wirklich gutes Ergebnis raus. Und bei Videos und bei interaktiven Rundgängen, da funktioniert es gar nicht mehr. Ja, wenn ich zwischen möbliert und unmöbliert eine Ansicht wechseln können möchte, wenn ich mir die Bemaßung anzeigen lassen möchte, dann ist das am Ende Handarbeit. Und dann sitzt da ein Team dran. Und die sind bei mir auch international, das sind alles Freelancer. Die habe ich zum Teil auch über Fiverr gefunden, ursprünglich. Ich habe mich nur durch irgendwas über 80 Freelancer durchgetestet. Und die 3, die übrig geblieben sind, halt so erzogen, ohne es böse zu meinen, oder so ausgebildet, wie ich das am Ende brauche, wie ich das aus Marketing, aus psychologischer Sicht für richtig erachte, dass das auch funktioniert. Weil jeder, der es mal ausprobiert hat, was Umfänglicheres mit zum Beispiel einem Designerteam aus Pakistan umzusetzen oder mit jemandem aus Rumänien oder Thailand, weiß, dass das manchmal schwierig ist. Und das können schon kulturelle Unterschiede sein. Asiatischer Raum zum Beispiel, du möchtest was von ihnen, du verlangst was, und die werden dir niemals sagen, es geht nicht oder das schaffe ich nicht. Denn die werden sagen, ja, mache ich, und dann passiert einfach nichts. Das ist zum Beispiel auch eine spannende Sache. Aber da sitzen am Ende Leute vorm Rechner an der Software. Das sind oft Softwareprogramme, die auch für Filme, Marvel und Co. verwendet werden oder für Videospiele. Ja, Unreal Engine 5 ist vielleicht so ein Thema, was manche Leute, die sich damit beschäftigen, schon mal gehört haben. Und damit bauen wir dann das Neubauprojekt oder bei Bestandsgebäuden bauen wir halt das Haus nach und dann wird das entsprechend virtuell eingerichtet, vorbereitet, sodass man das nachher gut verwenden kann für die Visualisierung.
Das heißt, euer Fokus liegt schon so ein bisschen, ich vergleiche das jetzt mal mit einem 360-Grad-Rundgang, was, glaube ich, viele kennen, aber nochmal auf anderer Ebene, weil beim 360-Grad-Rundgang klicke ich mich ja auch einfach durch, aber ich kann jetzt nicht Möbel reinstellen, es ist jetzt nicht im Videoformat, ne? Bei dir höre ich so ein bisschen raus, ihr entwickelt euch wirklich gerade dahin, dass es ja wie so eine kleine Tech-Company auch langsam wird. Du hast gerade selbst gesagt, okay, Firma ist vielleicht noch ein bisschen übertrieben, aber also Firma war ja auf deine Selbstständigkeit damals bezogen, sorry, aber das, was du gerade versuchst aufzubauen, klingt ja schon, also ich glaube, die meisten sind jetzt heute im Podcast reingegangen, okay, 3D-Visualisierung. Bilder, die gestaged sind, kenne ich, sagt mir was gibt's Neues, ne? Und wenn man jetzt halt gerade schon zugehört hat, da scheint ja doch sehr viel mehr zu sein aktuell schon bei dir, aber noch viel, viel mehr auch zu kommen. Wenn ich mich jetzt in Kundenebene reinversetze, das klingt schon wirklich extrem spannend. Wie bist du darauf gekommen? Weil also unter uns, vielleicht bin ich auch zu wenig drin in dem Thema, aber ich kenne das so jetzt nicht am Markt. Also ich wüsste jetzt nicht, wer so etwas in dem Sinne jetzt gerade aktuell macht. 360-Grad-Rundgänge sind ja schon länger da. Ich glaube, ich auch so 50-50. Manche finden es gut, manche sagen, naja, gut, okay, brauche ich nicht unbedingt. Wie bist du dahin jetzt gekommen? Weil wenn ich nochmal kurz einhaken darf, du hast ja schon gesagt, hey, ich brauche ein Team, okay, sind Freelancer, aber das ist ja nicht so, dass du jetzt in Heidelberg sitzt und 8 Stunden oder 10 Stunden am Tag das quasi komplett selbst machst. Da steckt ja schon wahrscheinlich deutlich mehr dahinter, ne?
Ja, also ich habe mich bei dem Punkt, das habe ich irgendwann verstanden, wenn ich jetzt selber hingehen würde und würde 3D-Design lernen, dann bin ich die nächsten 10 Jahre, lerne ich 3D-Design. Und bis ich das wirklich gut kann und bis ich das in einer Geschwindigkeit schaffe, dass das auch marktgerecht ist. Weil man muss mal, also es hat schon seinen Grund, warum jetzt auch bei einem Neubauprojekt, wenn ich eine normale, ich sag mal mittelständische Visualisierungsagentur in Deutschland nehme, warum das für ein paar Fotos, 3 Innenvisualisierungen, 3 Außenvisualisierungen, warum das 27.000 Euro kostet. Weil da 2, 3, 4 Leute halt schon mal 2 Wochen dran sitzen, bis das alles wirklich gut aussieht. Da muss man noch Akquise reinrechnen, da muss man Vertrieb nachher noch reinrechnen und Softwarekosten und so weiter. Das ist schon echt aufwendig. Und ich habe einen Weg gesucht, das für diesen, ursprünglich zumindest für den Markt zu etablieren, ich sag mal von kleineren Bauträgern, das war so meine erste Zielgruppe, alles was vielleicht 5 Objekte im Jahr oder bis zu 5 Objekten im Jahr macht und dann nicht mehr als 10 Einheiten. Wo das wirklich eigentlich sehr stiefmütterlich behandelt wird, das Thema Marketing und Visualisierung sowieso. Und dafür habe ich eine Lösung gesucht und es war sehr viel Trial and Error. Also das, was man heute, auch wenn man auf die Website geht und sich das Demo-Projekt anschaut oder so, das, was man da sieht, das ist sozusagen die Version wahrscheinlich 4 oder so. Das, wo wir eben von gesprochen haben, das wird dann Version 5. Das war sehr viel Trial and Error, das war sehr viel Ausprobieren. Und meine Rolle in dem Ganzen ist vielmehr, das fürs Marketing verwertbar zu machen. Das ist ein bisschen wie bei einem Autobauer. Also ich bestelle mir die Reifen, ich bestelle mir ein Getriebe. Das muss aber so zusammengesetzt werden, dass das nachher Sinn macht. Und ich muss natürlich auch in der Lage sein, meinem Reifenbauer zu sagen, welchen Felgendurchmesser brauche ich, was für ein Profil brauche ich und so weiter. Und die Beziehung zu pflegen, dass das auch nachher fährt, das ganze Gerät. Und ein bisschen so ist auch meine Rolle da drin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da, also Virtual Immo, wie gesagt, ist ja 2 Jahre alt. Ich habe alles an Umsatz, was wir gemacht haben, wieder reingesteckt, plus nochmal 30.000 Euro. Um das dahin zu entwickeln, wo es jetzt heute ist. Und dass es das keiner kennt oder dass das nicht marktüblich ist, ist Fluch für mich und Segen für meine Kunden. Fluch für mich, weil es halt kein Sowieso-Produkt ist. Ja, wenn ich ein Gebäude saniere, dann brauche ich sowieso einen Ingenieur, der mir die neuen Anlagen plant. Wenn ich ein Haus verkaufe, vielleicht auch als Makler, dann denke ich erstmal nicht daran, dass ich jetzt einen Visualisierer brauche, der mir das so schön visualisiert, dass eine junge Familie auch Lust hat, da einzuziehen und sich vorstellen kann, dass sie im ehemaligen Schlafzimmer von Oma Erna mit der schönen Holzvertäfelung auch die neuen Nachkommen zeugt. Also das sind ja so ein bisschen die Punkte. Da denkt erstmal keiner drüber nach. Dementsprechend ist die Akquise oder war die Akquise jetzt relativ hart. So langsam nimmt es Fahrt auf, auch mit Empfehlungen und mit Wiedergeschäft und so. Aber ich habe mit echt vielen Maklern und Bauträgern gesprochen letztes Jahr. Die alle sagten, ja, es sieht cool aus, alles schön und gut, aber warum soll ich das machen? Und die Ergebnisse zeigen jetzt, warum man das machen sollte. Dass es halt wirklich schneller, einfacher, besser geht. Was steht auf der Website? Was hast du gesagt?
Schneller, früher, einfacher.
Schneller, früher, einfacher, genau. Die Website ist auch schon ein Jahr alt, da muss ich zum Beispiel auch mal wieder ran. und da sind wir auch bei dem Thema Einzelunternehmen. Ich mache das grundsätzlich alles noch alleine. Das Einzige, was ich wirklich einkaufe, sind die Dienstleister, wenn es ums 3D-Design geht. Mhm. Ansonsten mache ich das im Frontend gerade alles noch alleine. Aber es ist schön, dass du da auch so ein Entwicklungspotenzial siehst und das als Tech-Unternehmen schon formulierst, weil ich glaube, du kennst es selber. Es ist manchmal, wenn man so im Dschungel des eigenen Geschäfts gefangen ist, dann sieht man immer nur bis zum nächsten Baum und es ist oft schwierig, das von außen zu betrachten. Mhm. Aber ja.
Ja, ich würde mal so sagen, du hast es ja gerade schon angesprochen oder ganz zu Beginn des Interviews, dass du Einzelunternehmer bist, bin ich im Übrigen auch. Ich sehe das immer so, also ich glaube heute bei Social Media, du hörst immer nur, du brauchst eine Holdingstruktur und du brauchst dies und das und sell und jenes. Und dann habe ich schon Leute kennengelernt, da habe ich mir so gedacht, du brauchst vieles, aber sicherlich jetzt noch keine Holdingstruktur an dem Punkt, an dem du bist. Und ich kenne wirklich super viele sehr erfolgreiche Immobilienmakler, große Immobilienmakler, die sind immer noch Einzelunternehmer, die haben große Teams, die machen wirklich viel Umsatz und sind aber trotzdem immer noch Einzelunternehmer. Also es ist jetzt hier keine steuerliche Beratung, ich bin auch kein Steuerberater, ich will jetzt hier nicht reingehen, was Vorteile und Nachteile sind. Eine GmbH hat sicherlich extrem viele Vorteile, eine Holding auch, aber ich merke das immer mehr, dass viele dann das so haben wollen, weil es halt cool erscheint, ja. Und wie gesagt, ich bin auch noch Einzelunternehmer und ich entscheide das immer so, also ich fühle mich schon als Unternehmer, weil ich glaube, es kommt darauf an, wie du denkst. Ne? Also wenn du natürlich jetzt sagst, hey, ich will einfach immer nur für mich bleiben und ich will kein Team und ich will nichts, keine Company aufbauen, das ist ja eine andere Denkweise, eine andere Herangehensweise auch. Du hast gerade selbst gesagt, du hast im Prinzip so viel jetzt auch in dein Einzelunternehmen investiert, quasi den Umsatz wieder reinvestiert, plus nochmal Eigenkapital reingeschossen. Du könntest ja auch denken, hey, ich will damit einfach nur, was weiß ich, 100.000 Euro Gewinn im Jahr machen und davon lebe ich dann und plus minus passt das. Ne? Aber bei dir höre ich raus und so ist es bei mir ganz genauso. Du willst schon ja was Größeres aufbauen. Ne? Du willst einen Mehrwert schaffen für deine Kunden und für den Markt und hast ein tolles Produkt und das scheint fundiert zu sein. Also jetzt heute nach dem Interview oder während des Interviews merkt man ja, okay, du machst nicht einfach mal so Visualisierung, sondern da steckt auch das Psychologische hinten dran. Ne? Da steckt wirklich viel, viel, viel mehr hinten dran, wie wahrscheinlich die meisten Leute im Übrigen auch bei mir. Also so habe ich es jetzt auch nicht wahrgenommen, wenn ich mir die Webseite anschaue, dass es so intensiv ist. Und von der Denkweise her geht es ja schon in Richtung Unternehmen aufbauen. Und das finde ich dann immer völlig unabhängig davon, was für eine Unternehmensform man jetzt aktuell hat. Aber stimm dir zu, in der heutigen Welt mit Social Media, also da klingt ja so vieles, brauchst du das. Ich glaube, das ist auch nicht immer korrekt. Ich höre aber auch so ein bisschen raus, du bist so Mädchen für alles, ne? Wie es halt klassisch so ist bei so Startups oder auch bei Leuten, die jetzt wirklich was aufbauen wollen, wie auch bei mir. Du machst natürlich noch sehr vieles gleichzeitig und hast dann diese Freelancer. Jetzt nochmal reingehen in das Thema, wenn ich jetzt Kunde bin. Das klingt alles mega cool, aber ich glaube, viele, die jetzt zuhören, die werden sich ja denken, okay, wow, ich bin dafür vielleicht viel, viel, viel zu klein, das klingt alles ultra kompliziert, das ist bestimmt mega teuer, das brauche ich mir gar nicht anschauen, weil das kann ich mir gar nicht leisten, jetzt bei der klassischen Immobilie. Ich höre aber auch raus, viel natürlich Bauträger, Neubauprojekte, wo du vom Plan weg dann quasi das Ganze aufbaust. Was kann ich bei dir, oder sagen wir es anders, wann bin ich ein Kunde, der zu dir passt? Muss ich da Bauträger sein? Muss ich Projektentwickler sein, was dann ab 5, 6, 7 Einheiten baut? Oder sagst du, nee, wir haben auch natürlich Möglichkeiten, das fürs klassische Einfamilienhaus zu machen, für die Neubau-Doppelhaushälfte? Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen was dazu sagen.
Also bis dato würde ich sagen, war es so 80-20 Bauträger und Makler, mit denen wir gearbeitet haben. Also unser Kundenklientel. 80% Bauträger, größere Projekte, 20% Makler. Die Makler auch eigentlich erst im zweiten Halbjahr letztes Jahr, weil ich, also das, wenn man eine Mission formulieren will oder so, oder irgendwie das, was ich einfach cool daran finde, ist, ich will, dass eine Immobilientransaktion sich gerade auch für die Käufer, weil ich finde, die werden einfach zu oft so ein bisschen vergessen, das ist so die Cash-Cow, die halt nachher bezahlt, aber so ein richtig geiles Erlebnis bieten, das haben viele nicht so sehr im Vordergrund. Egal jetzt, ob Makler oder Bauträger. Und ich will das einfach angenehmer machen. So, es ist so, ich glaube, 48% der Deutschen, um es als Beispiel zu nehmen, spielen regelmäßig Videospiele. Viele davon, ich glaube, das Durchschnittsalter liegt bei 36 Jahren inzwischen. Und wenn wir dann über Zielgruppen für Immobilienkäufe sprechen, dann ist es genau das Alter, wo die Leute kaufen, wo sie drüber nachdenken und wo sie kaufen. Ich glaube, das Durchschnittsalter für Käufe liegt bei 38 Jahren gerade. Und das sind so Sachen, wenn man darüber nachdenkt und dann zu sagen, okay, wie kriege ich denn mein Angebot attraktiver? Wie kriege ich das spannender gestaltet? Und wie kriege ich nachher einen Kauf? Und das sind einfach allein schon davon, wie er sich dieses Objekt anschauen kann, wie ich es ihm präsentiere, zu begeistern. Das ist was, wo ich sage, das finde ich einfach cool. Also ich will diesen ganzen Transaktionsprozess einfach moderner gestalten, cooler machen. Und dafür ist halt dieses 3D-Thema, auch wenn es dann später, ich weiß, das will immer keiner hören, weil alle es irgendwie blöd finden, ich verstehe nicht warum, aber wenn es um VR-Anwendungen oder sowas geht, wenn ich die Leute dadurch leiten kann, stell dir mal vor, das ist so ein bisschen die Version 5, die dann da oben drauf kommt. Du kannst bei einer Besichtigung deiner Bestandsimmobilie als Makler, du hast ein Einfamilienhaus, 140 Quadratmeter, Oma Erna ist ausgezogen und es wird jetzt verkauft, zum Beispiel von der Erbengemeinschaft. Jetzt sieht es entsprechend aus, dunkle Holzvertäfelung, alte Böden, altes Mobiliar und so weiter, vielleicht ist es ausgeräumt. Und jetzt hättest du die Möglichkeit, an der Eingangstür vom Haus deinen Kaufinteressenten die Besichtigung kommen, die Brille aufzuziehen und während sie durch das Haus laufen und auch die Wände anfassen können und alles, sehen sie aber das visualisierte Objekt, wie es nach einer Sanierung, die sowieso vorgenommen wird, aussehen würde. Weil der Käufer kauft ja auch nicht, also natürlich kauft er das Bestandsobjekt, wie es aussieht, aber er zieht da ja so nicht ein. Das heißt, ihm zu zeigen, wie wird es denn mal sein, holt die Leute ja viel mehr ab. Die kaufen einmal in ihrem Leben, wenn es schlecht läuft, zwei oder dreimal, wenn es gut läuft, haben sie einmal eine gute Entscheidung getroffen, kaufen die eine Immobilie. Natürlich haben die keine Vorstellungskraft, wie das mal aussehen könnte. Und Bilder, das habe ich eben schon gesagt, kommen da nur zum Teil ran. Jetzt habe ich, glaube ich, deine ursprüngliche Frage vergessen, Fabian. Hol mich nochmal ganz kurz ab.
Die ursprüngliche Frage war, wann bin ich der passende Kunde für dich? Ah. Also muss ich dafür Bauträger, Projektentwickler sein? Vielleicht kann man es umdrehen. Wann habe ich das passende Produkt, um bei dir eine Dienstleistung zu holen? Also geht es auch für das klassische Einfamilienhaus? Du kommst jetzt aus Heidelberg. Ich habe früher selbst den Heidelberger Markt mit dem Mannheimer Büro mitbearbeitet. Ist natürlich ein sehr lukrativer und hochpreisiger Markt. Das heißt, die Marge natürlich auch für uns Makler ist gut, ne? Aber wir greifen jetzt ja hier den kompletten Dachraum ab. Das heißt auch mal ländliche Makler. Ab wann lohnt es sich, mit dir mal Kontakt aufzunehmen?
Also es sind am Ende zwei Zielgruppen. Das eine sind Bauträger und da am liebsten dann, auch wenn es bisher, das liegt vielleicht noch an dem Alter des Unternehmens, wir oft als Feuerwehrmann gerufen werden, wenn sich irgendwie die letzten 5 Einheiten aus einem Projekt nicht verkaufen. Und dann wird gesagt, Tim, visualisier uns das doch mal, damit wir das noch loswerden. Und dann wird sich gewundert, dass das Objekt ja doch schon verbrannt ist, egal ob wir es jetzt neu visualisiert haben oder nicht. Als Bauträger am liebsten dann, wenn das Projekt halt in die Vermarktung gehen soll in den nächsten 4 Wochen. Die Größe ist da grundsätzlich egal, also ob das eine Einheit ist, ob das Doppelhäuser sind, ob das ein Wohnquartier ist. Ich sag mal, wenn es irgendwann zu viele Einheiten werden, dann komme ich einfach nicht hinterher, weil ich dafür noch zu klein bin. Aber ich sag mal, also alle Häuser oder alle Bauprojekte bis 50 Einheiten ist überhaupt kein Problem. Mhm. Das Zweite, und da wollte ich eigentlich drauf hinaus mit meinem Ausschweifen gerade, ist das Thema Maklerei und Bestandsobjekte. Immer da, wo ein Objekt sanierungsbedürftig ist, macht es aus meiner Sicht Sinn und die Zahlen zeigen das auch. Also ich hatte jetzt einen Kunden, die haben 2 Jahre versucht, das Objekt zu vermarkten. Dann habe ich ihn kalt angerufen und akquiriert. Warm angerufen, kalt anrufen darf man nicht. Warm angerufen und akquiriert. Und wir haben visualisiert und ich glaube, einen Monat später war der Erste, der besichtigen kam. Danach wieder hat das Objekt dann gekauft. Ein anderer Makler, Felix Meyer von Immobilienverbund Meyer, der ist Augsburg-München. Der hat ein Objekt von uns visualisiert, online gestellt und hatte innerhalb von, ich glaube, 5 Tagen oder 6 Tagen oder so, hatte der 8 Kaufangebote und zum Teil 5% über Marktwert und solche Geschichten. Also es funktioniert schon ganz gut. Und bei Maklern, wie gesagt, immer da, wo es sanierungsbedürftig ist. Und ich sag mal, damit es sich lohnt, wir reden so von Kosten bei einem normalen Einfamilienhaus um die 3.000 Euro. Da sind dann Fotos, Videos, Grundrisse, Drohnenvideo mit Lagebeschreibung und sowas, ist dann alles drin. Das ist ein Gesamtpaket. Das muss natürlich funktionieren mit der Provision. Also so ab 300.000, 400.000 aufwärts, je nachdem, also je nach Maklerunternehmen und wie natürlich auch der Provisionssplit ist. Mhm. Ja, wenn man von 6% spricht und man hat bei einer 500.000 Euro Immobilie dann tatsächlich auch das entsprechende Geld drin, dann ist das vielleicht ein bisschen lockerer. Wenn ich aber davon nachher nur 10.000 kriege, dann sind natürlich 3.000 Euro schon wieder viel. Aber das ist so der Bereich, in dem wir uns bewegen, wo das nachher Sinn macht und funktioniert.
Okay, verstehe. Damit können wir, glaube ich, was anfangen oder die allermeisten, die jetzt zuhören. Tim, vielen Dank für die... Ja, bitte.
Eine Sache fällt mir gerade noch ein, das habe ich extra gebaut für den Podcast. Dieses Thema, ob sich ein Objekt eignet oder nicht. Auf der Website Für Makler allerdings nur, bei Bauträgern eignet sich sowieso, aber für Makler, die herausfinden wollen, ob sich das Objekt theoretisch für die Zusammenarbeit eignet, findet man jetzt bei uns auf der Website ein Quiz, ein kleines. Da könnt ihr ein paar Objektdaten eintragen und gibt ein paar Infos, dauert 2 Minuten zum Vermarktungsprozess aktuell. Und dann gibt es nachher einen komplett individualisierten Report, ob das funktionieren würde und wie geeignet das ist auf einer Skala von 0 bis 100. Wenn ihr jetzt ein Objekt zum Beispiel im Kopf habt, wo ihr denkt, ja, das würde mich interessieren, ich will mal wissen, ob das funktioniert oder nicht, da einfach kurz den Check machen, das schon mal rausfinden, ob es funktioniert oder nicht. Und dann kann man da im Anschluss auch einen Call buchen, dass wir uns nochmal im Detail anschauen. Aber das ist eigentlich die einfachste Methode, um mal zu checken, ob sich ein Objekt eignet.
Okay, sehr, sehr schön. Das werden wir auf jeden Fall natürlich verlinken und natürlich auch deine Kontaktdaten. Also vielen Dank an der Stelle für die ganzen Insights. Jetzt haben wir, glaube ich, auch mal verstanden, wie das Ganze auch so ein bisschen technisch funktioniert. Das ist natürlich spannend, die Überschneidung mit Videogames, ne, von der Software her und von der Herangehensweise. Sehr, sehr spannend. Und was ihr da auch gerade baut und plant für die Zukunft, das klingt alles wirklich gut. Das klingt nach einem sinnvollen Tool, auch für uns Makler. Ich meine, Bauträger hast du ja selbst gesagt, sehe ich genauso, ne? Also vom Plan weg, da muss ja irgendwie mehr da sein. Das ist ja auch mittlerweile, glaube ich, würde ich mal sagen, fast sogar so ein Standard, dass die das machen. Und von daher, das klingt gut. Und ich danke dir sehr für die Insights und für deine Zeit. War spannend, da mal reinschauen zu dürfen.
Ich danke dir auch für die Gelegenheit, was dazu sagen zu können mit so einer Audience. Dankeschön, Fabian.